Guten Abend, liebe Geschwister. Herzlich willkommen auch zu dieser Bibelstunde. Wir haben das Vorrecht, Woche für Woche, Jahr für Jahr uns zu treffen, gemeinsam das Wort Gottes zu studieren. Ist halt ein bisschen nach, gell? Ja, genau, wunderbar. Auch so heute dürfen wir das tun. Ich bin vorhin gekommen, habe mich hingesetzt. Da waren vielleicht noch 5 Leute im Raum. So 10 vor habe ich mich nur umgeguckt, da waren es vielleicht 10 Leute im Raum, dachte ich, heute ist doch kein Fußballspiel. aber vielleicht das Wetter. Und während ich so saß und die Lieder gespielt, wurde es immer lauter, und dann habe ich gesagt, okay, die kommen. Ich musste mich nicht umgucken, ich habe einfach gehört. Genau, das habe ich auch gehört. Genau, dass da einfach immer mehr kommen. Vielen Dank. Schön, dass ihr euch aufmacht, dass auch heute ihr da seid und wir gemeinsam das Wort Gottes studieren dürfen. Ich grüße genauso an alle, die an den Übertragungsgeräten heute da sind. Lasst uns das Wort Gottes lesen für heute. Galaterbrief, immer noch Galaterbrief. Mittlerweile seit 2 Jahren studieren wir, glaube ich, diesen Brief, diesen herrlichen, guten, wichtigen Brief. Und ich möchte gerne mit euch nochmal die Verse lesen, die wir heute miteinander anschauen. Wir studieren diesen Abschnitt in Kapitel 5 im Galaterbrief, die Verse 1 bis 12. Kann sein, dass da irgendeine Monitorbox oder irgendein anderes Mikro offen ist, dass das mit rückkoppelt. Ja. Ich rede laut genug, dass ihr mich auch so hört. Galater Kapitel 5, die ersten 12 Verse, die behandeln wir. Da geht es um diesen Abschnitt der Anwendung. Wir klären das ganz kurz, sonst kann ich mich nicht konzentrieren. Ja. Ja, nein, mit Mikros ist das nicht. Genau. Und jetzt um diese 12 Verse Anwendung. Und wir haben schon mehrmals gelesen und ich möchte auch nicht komplett euch das nochmal vorlesen, sondern die Verse, die wir heute behandeln. Die Verse 2 bis 4 wahrscheinlich schaffen wir. Also wir machen es, ja. Galater Kapitel 5, ab Vers 2. Siehe, ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lasst. Ich bezeuge aber noch einmal jeden Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er das ganze Gesetz zu tun schuldig ist. Ihr seid von Christus abgetrennt, die ihr im Gesetz gerechtfertigen wollt. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Bis dahin. Und wir wollen aufstehen, wollen wir die Bibelstunde im Gebet beginnen, unser Herz auf den Herrn ausrichten und dann studieren wir weiter. Amen. Amen.
Aber ich danke dir, dass du heute bis zu uns sprechen. Ich danke dir, dass wir auch haben Brüder, die dein Wort weitergeben. Ich bitte dich, segne auch Liebe und schenke uns offenes Herz für dein Wort. Segne auch diese Stunde. Wir danken dir dafür. Amen.
Amen. Jesus Christus, unser Herr, ich lobe und preise dich, dass wir wirklich in dieser Kontinuität und in dieser Art und Weise dein Wort studieren dürfen, Mittwoch für Mittwoch, Woche für Woche, Jahr für Jahr dürfen wir uns treffen, unter dein Wort uns treffen. Ich danke dir für jede Seele, die wirklich Hunger danach hat, die immer noch Freude daran hat, dein Wort zu studieren, auch in den langen Atem beweist, Herr. Herr, danke, dass du durch deinen Geist uns diesen geistlichen Hunger schenkst und aber auch die geistliche Nahrung schenkst. Und auch für heute möchte ich bitten, Herr, rede du durch deinen Geist in unseren Herzen, lass meine Schwachheit und Sündhaftigkeit nicht im Weg stehen. Herr, gebrauche das Wort, mach es hörend in den Herzen, Herr, mach es fest in den Herzen von uns, aber nicht nur von uns, sondern von allen, die es hören, nachhören, da wo das Wort weiterlaufen darf, Herr. Danke, dass du es gebrauchst. In deinem Namen bete ich es. Amen. So, Vers 2, da steigen wir ein. Vers 1 haben wir miteinander uns angeschaut. In diesem Vers ging es ja um den Kampf für die Freiheit, die Freiheit des Christus, die wir haben, und die Aufforderung, in dieser Freiheit stehen zu bleiben, sich nicht abbringen zu lassen, sich nicht von dieser Freiheit zulassen, dass diese Freiheit uns beraubt oder von uns genommen wird. Darum, wir behalten, der Kampf ist nicht die Freiheit zu bekommen, der Kampf ist in der Freiheit zu bleiben. Das ist das, was wir miteinander in diesem ersten Vers angeschaut haben und eben die Aufforderung, diesen Kampf zu kämpfen. Das ist wirklich wichtig, dass wir wissen, dass da ein geistlicher Kampf stattfindet. Es ist ein Kampf um Erkenntnis, ein Kampf um Verständnis. Und dass wir diesen Kampf führen sollen und führen müssen. Das ist Vers 1. Jetzt beginnt Paulus, nachdem er diesen Aufruf gestartet hat, nachdem er diese Aufforderung gestartet hat, festzustehen. Jetzt sagt er, worin sollen wir feststehen und worauf müssen wir Acht geben, was darf uns nicht genommen werden und vor allem, wo sind diese Angriffe da. Und der beginnt und sagt, siehe ich, Paulus, sage euch. Es ist ungewöhnlich für Paulus an dieser Stelle auch, aber das macht deutlich, wie wichtig das jetzt kommt, dass er vorher sagt, siehe. Er sagt nicht einfach, ich, Paulus, sage euch. Das macht er an anderen Stellen auch, ich sage euch. Aber diese Formulierung, siehe, ich, Paulus, sage euch, das zeigt, wie wichtig das jetzt, was jetzt kommt. Er möchte dadurch die Aufmerksamkeit nochmal wecken. Er möchte nochmal das betonen, das zeigen, wie wichtig ist es, was er jetzt zu sagen hat. Und er beginnt dieses Siehe. Wir kennen dieses Siehe an anderen Stellen der Schrift. Der bekannteste ist wahrscheinlich vom Johannes den Täufer, als er Jesus sieht und zu seinen Jüngern sagt, siehe das Lamm Gottes. Das ist, Jesus geht vorbei und er lenkt seine ganze Aufmerksamkeit auf ihn, weg von sich und sagt, siehe. Und dieses Siehe ist so, das ist so Erstaunen, es ist zugleich aber auch so eine Betonung von Wichtigkeit. Schaut, das ist das Lamm Gottes, guck genau hin. Und das ist, was dieses Siehe ausdrückt. Und wir finden das auch in gleicher Weise in Offenbarung, wenn Johannes schreibt zum Beispiel, und siehe das Lamm Gottes, was geschlachtet war. Und so stellt wiederum das Lamm Gottes vor Johannes, nicht nur im ersten Johannes im Evangelium, sondern auch in der Offenbarung. Und jedes Mal, wenn es darum geht, genau hinzuschauen und auch zu staunen und auch wirklich die Aufmerksamkeit zu gewinnen, gebraucht die Schrift dieses Siehe und Paulus an dieser Stelle auch. Wirklich, also nach meiner Beobachtung und meinem Studium, außergewöhnlich beim Apostel Paulus, aber macht jetzt umso mehr deutlich, dass er das jetzt sehr ernst meint und die ganze Aufmerksamkeit jetzt auf das lenkt, was jetzt gleich kommt. Schaut euch bitte genau das an. Seid aufmerksam. So, aber er sagt nicht nur siehe und dann redet er, sondern er sagt, siehe ich, Paulus. Also er ist ja klar, wer das spricht, ist ja klar, wer das schreibt, aber er sagt es nochmal, siehe ich, Paulus, sage euch. Das ist wirklich ein Appell und er nennt nicht einfach nur so seinen Namen jetzt an dieser Stelle, sondern jetzt bringt er die ganze Autorität nochmal ins Spiel. Bevor das, was jetzt kommt, er sagt, also Aufmerksamkeit nochmal geweckt und nochmal darauf ausgerichtet und sagt, siehe ich, Paulus. Wenn er das sagt, dann beansprucht er nochmal seine Autorität als Apostel. Als einer, der von Jesus selbst berufen ist, nicht durch seinen eigenen Willen, einer, der nicht seine eigene Lehre bringt und seine eigene Überzeugung. Darf ich euch nochmal das ganz kurz zeigen? Wie gesagt, 2 Jahre her, es lohnt sich, Kapitel 1 mal wieder aufzuschlagen. Einfach nur nochmal diese Autorität zu vergewissern. Ich lese noch ein, zwei Verse vor, die müssen genügen. Und Kapitel 1, ab Vers 1 schreibt der Paulus, Apostel nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern durch Jesus Christus und Gott, den Vater, der ihn aus den Toten auferweckt hat. So, er beginnt diesen Brief und stellt seine Autorität klar. Wer ist es? So, am Anfang der Bibelstunde-Reihe, am Anfang des Galaterbriefs, haben wir uns diesen Vers angeschaut und gesehen, dass Paulus auf seine apostolische Autorität nicht pocht, aber sie nochmal klarstellt. Warum? Der Inhalt ist so wichtig und so schwer und der Kampf ist so schwer, dass es klar sein muss, wer hier redet. Hier redet nicht irgendein Missionar, hier redet nicht irgendein Prediger, hier redet nicht irgendein Ausleger, Evangelist, wer auch immer. Hier redet Apostel Paulus, hier redet Paulus, der nicht durch Menschen berufen worden ist. Auch nicht von Menschen gesagt hat, du lehrst gut, komm, erklär es uns. Hier ist auch nicht einer, der sich selbst dazu berufen hat und gesagt hat, also ich denke, das bedeutet das. Sondern hier ist einer, der nicht von Menschen, auch nicht durch einen Menschen, sondern von Jesus Christus selbst berufen worden ist. Und das ist die Autorität, die er jetzt wieder hier an dieser Stelle nochmal beansprucht und nochmal daran erinnert, wenn er sagt, siehe, ich, Paulus, wisst ihr nochmal, wer ich bin? Also manche mögen das für arrogant halten, aber das hat nichts mit Arroganz, auch nicht mit Überheblichkeit zu tun, sondern es hat was mit dem Inhalt zu tun. Das, was er jetzt gleich sagen wird, ist so schwerwiegend, ist so ernst, hat so weitreichende Konsequenzen, dass da viele das nicht mögen und sich dagegen wehren würden und wehren bis heute. Und er sagt nochmal, ich sage euch das, ich, Paulus, sage euch das. Nicht irgendeiner sagt euch das, ich sage das euch. Und das als der Apostel der Heiden, der für die Galater verantwortlich ist. Ich sage das euch. Kein irgendein so dahergelaufener judaistischer Lehrer, keine irgendwo aus Jerusalem daherkommende Rabbiner, nicht irgendjemanden. Ich, Paulus, sage euch das. Ich lese euch Kapitel 1 nochmal ab Vers 11, damit wir die Quelle nochmal an sie uns erinnern. Ich tue euch aber kund, Brüder, dass von mir verkündigte Evangelium nicht von menschlicher Art ist. Das, was wir gleich uns anschauen, nochmal, das ist keine menschliche Position. Das ist nicht von menschlicher Art. Und er erklärt das und wir wissen das, woher das kommt. Vers 12, ich will nicht zu viel vorlesen, sondern ab Vers 15. Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, gefiel, seinen Sohn mir zu offenbaren, damit ich unter den Nationen verkündige, zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate, ich ging auch nicht nach Jerusalem hinauf zu denen, die von mir Apostel waren, sondern ich ging sogleich fort nach Arabien und kehrte wieder nach Damaskus zurück. Darauf, nach 3 Jahren, ging ich nach Jerusalem hinauf, Kephas kennenzulernen und so weiter. Ich erinnere euch, wir haben uns das angeschaut, die Berufung von Paulus und dann diese Zeit der intensiven Unterweisung. In der Offenbarung empfing er das Evangelium von Jesus selbst berufen. Deswegen steht er in der gleichen Autorität wie Petrus, Johannes und die anderen Apostel. Und das ist alles, was er dann in diesem Abschnitt deutlich gemacht hat. Und dass das das gleiche Evangelium ist, was die gelehrt haben. Sie gaben ihm die Hand der Bruderschaft und bestätigten, es ist kein Unterschied, Paulus lehrt nicht etwas anderes, wir lehren etwas anderes, wir haben das gleiche Evangelium. Und wenn Paulus also, Kapitel 5 zurück, wenn er dann da sagt, ich Paulus, siehe ich Paulus, dann legt er wirklich alles jetzt nochmal in die Waagschale, versteht ihr? Nicht so schnell so drüber fliegen, warum? Weil das, was jetzt kommt, ist so wichtig, nochmal so entscheidend, und so ernst, dass er wirklich nochmal das ganze Gewicht reinlegen muss. Wir, wenn wir das jetzt hören und lesen und ihr prüft das, ihr erweist euch als edle Beruianer und Betrianer, dass ihr das mitlest. Und wenn es da steht, dann ist das das Wort Gottes. Und das ist von den Apostel Jesu uns überliefert. Und da können wir nicht anfangen rumzudoktern und dann aber so, aber hier und da. Und das geht nicht, sondern dann müssen wir uns demütigen und uns drunter stellen, dass das ist die Wahrheit. Also was veranlasste den Apostel Paulus nochmal so sehr auf seine Autorität zu pochen, sie nochmal daran zu erinnern und so nochmal so einen Aufruf, mit so einem Aufruf zu beginnen. Jetzt sind wir bei der Anwendung. Bei der Anwendung des Verständnisses vom Gesetz gegenüber dem Evangelium, bei der Anwendung, dass wir das Evangelium und das Gesetz nicht vermischen dürfen. Und jetzt nochmal, jetzt zeigt er, warum das gefährlich ist, warum wir das nicht machen darf in der Praxis und deswegen nochmal dieses Siehe. Vers 2 heißt es, siehe ich, Paulus, sage euch was? Dass Christus euch nichts nützen wird, wenn ihr euch beschneiden lässt. Das ist der Grund. Das ist die Hauptaussage. Das ist der Grund, warum er jetzt nochmal mit aller Konsequenz nochmal Aufmerksamkeit fordert. Und er sagt etwas, was sehr erstaunlich ist, was befremdlich ist, fast auch in unseren Ohren vielleicht. Aber ich habe in der letzten Bibelstunde damit aufgehört. Es gibt die Möglichkeit, dass Christus einem nichts nützt. Und das ist eine sehr steile Aussage, aber die ist wahr. Es ist die Warnung an diejenigen, die behaupten, an Christus zu glauben, auf Christus ihre Hoffnung setzen und sagen, ja, wir sind aus Gnade gerettet. Ja, natürlich sind wir aus Glauben gerettet, aber, und an die spricht jetzt diese Warnung aus und sagt, passt auf, siehe, ich Paulus, sage euch, ich wurde von Jesus berufen, ich habe das Evangelium von ihm gehört und ich sage euch, er wird euch nichts bringen, er wird euch nichts nützen, wenn ihr an ihn glaubt und zugleich aber versucht, das Gesetz zu halten. Dann nützt Jesus Christus euch nichts. Das ist die ganze Tragik und das ist die ganze Dramatik. Und immer wieder muss ich ja mich diesen Fragen stellen oder diesen Angriffen teilweise auch oder diesen Auseinandersetzungen, dass man sagt, ja, wir wissen, dass wir aus Glauben gerechtfertigt sind. Natürlich nicht aus Werken, das ist überhaupt kein Problem. Das ist ja klar, wir werden nicht durch das Gesetz gerechtfertigt. Also halten Sie die Wahrheit hoch. Aber dann kommt eben dieses berühmte Aber, ja, und dieses Aber, das bedeutet nicht, dass wir nicht unter dem Gesetz sind. Das bedeutet nicht, dass wir das Gesetz nicht halten müssen. Natürlich müssen wir es doch weiterhin halten. Und ich rede jetzt von diesen, wir haben ja diese Fragen oder die Einwände habe ich euch in der Bibelstunde als Einleitung zu diesem Abschnitt vorgelesen. Das sind so diese Positionen der Mitte, wenn man so sagen möchte. Aber genau das ist das. Nein, natürlich Gnade, natürlich Rechtfertigung, natürlich Glaube an Jesus. Aber wir haben noch das Gesetz. Und wir sind befreit worden, um das Gesetz zu halten. Wir sind befähigt worden, um das Gesetz zu halten. Das Gesetz hat für uns nach wie vor seine Gültigkeit. Natürlich nicht in der kompletten Konsequenz, denn wie sieht es mit dem aus? Mit dem, ja, das hat Jesus erfüllt, das ist aber nicht. Das ist und so beginnt man, dass es Zeremonialgesetz, das gilt uns nicht, aber das ethische, moralische Gesetz, das gilt uns trotzdem. Und wir kommen in den allen letzten Bibelstunden und wie ich versuche immer wieder aufzuzeigen, das Gesetz ist eins, das kann man nicht teilen, die Schrift teilt das nicht, die differenziert nicht und sagt, das kannst du halten, das kannst du nicht halten. Und Paulus beginnt hier, er ruft nochmal auf und sagt, wenn ihr euch auf Christus verlasst, wenn ihr zu Christus kommt, wenn ihr von ihm Rettung erwartet, wenn ihr von ihm Rettung wünscht, aber gleichzeitig unter dem Gesetz bleibt, dann bringt Christus euch nichts. Es funktioniert nicht zusammen. Man kann nicht sagen, ich glaube an Jesus Christus, aber halte trotzdem weiterhin das Gesetz. Lass mich beschneiden, halte den Sabbat und. Es geht nicht, es funktioniert nicht. Diese Dinge sind entgegengesetzt. Es ist so ernst, diese Aussage. Diese Verse, ich finde, ernster gibt es nicht in diesem Brief, obwohl wir am Anfang vom Galaterbrief, könnt ihr euch erinnern, eine Verfluchung hatten, gell? Schaut mal mit mir Kapitel 1 nochmal. Vielleicht sagst du, Willi, aber das ist doch viel härter. Ich erkläre es euch. Ich lese Kapitel 1 ab Vers 6. Ich nutze die Gelegenheit, dass wir immer wieder diese Dinge in Erinnerung holen. Paulus sagt, ich wundere mich, dass ihr so schnell von dem, der euch durch die Gnade Christi berufen hat, euch abwendet zu einem anderen Evangelium, wo es doch kein anderes gibt. Einige verwirren euch nur und wollen das Evangelium des Christus umkehren. Das ist das, was getan wird. Es wird umgedreht, verfälscht. Wenn aber auch wir oder ein Engel aus dem Himmel euch etwas als Evangelium entgegen dem verkündigen, was wir euch als Evangelium verkündigt haben, er sei verflucht, dieses Anathema. Also dieses, er sei verflucht. Er wird als verflucht dargestellt. Und sagen, das ist doch das Schärfste. Und das, ich sage, ja, aber an wen spricht er das? Über wen spricht er das? Über die falschen Lehrer, die kommen und sagen, oder die kommen und ein falsches Evangelium predigen und lehren. Und über die spricht Paulus ein, der sei verflucht. Und das ist sehr, sehr scharf und sehr hart und sehr konsequent. Aber warum sage ich, ist das für uns weittragender? Weil hier spricht er nicht zu den Irrlehrern. Da spricht er nicht über Irrlehrer. Das ist klar. Die werden auch ihr Gericht tragen. Später wird er sagen, ihr aber Brüder, Vers 10 in Kapitel 5 sagt er, ich habe Vertrauen zu euch im Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Tja, die kriegen ihr Gericht, die werden ihre Rechnung bekommen. Wer auch sie sind, wie man sie auch nennt, woher sie auch kommen, spielt keine Rolle. Sie werden dafür Rechenschaft tragen. Aber der Punkt ist, in diesem Abschnitt geht es nicht um sie. Paulus wendet sich nicht an die falschen Lehrer. Er wendet sich nicht an die Irrlehrer und sagt, oh, an die Verfluchten. Er wendet sich an wen? Galater. An die sogenannten, an die Gläubigen, an die, die sich verführen lassen. Es geht nicht um die falschen Lehrer. Es geht um die Kinder oder um die Gemeindemitglieder, um die Gläubigen geht es. Er spricht die an, die meinen, an Jesus zu glauben. Die ihre Hoffnung meinen, auf Jesus zu setzen. Aber in ihrem Verständnis zu Christus etwas hinzufügen, die das Ganze übernehmen, was man ihnen also lehrt und predigt und erklärt. Und zu denen warnte. Von daher sage ich, ist das sehr ernst, das Ernsthafteste für die Zuhörer in diesem ganzen Brief. Du kannst deine ganze Hoffnung auf Christus gesetzt haben, in der Erkenntnis, er ist für mich gestorben, hat mein Erlösungswerk vollbracht, nicht aus Werk, aus Gnade. Und dann aber in deinem Glauben, und das ist der Punkt, in deinem Glauben, aber bist du davon überzeugt, dass das Gesetz für dich eine Rolle spielt und du das Gesetz immer noch halten musst, dann sagt Paulus, dann bringt es dir nichts. Es bringt nichts. Und das ist, versteht ihr, warum ich sage, das ist, wenn jemand kommt und sagt, oh, Christus bringt dir nichts, du musst dich beschneiden lassen, durchs Gesetz bist du gerechtfertigt, nicht durch Glauben, du musst Werke tun, dann ist es offensichtlich, oder? Dann wissen wir ganz genau, wo, wie, was und wo diese Person steht und wir können sie ihm einordnen und sagen, das ist Religion, ja, so wie im Judentum und anderen Religionen. So, nehmen wir gerade hier ein in dem Kontext. Dann kommen die aus dem Judentum und sagen, hey, du musst ein Israelit werden, du musst dich beschneiden lassen, du musst das Gesetz halten und durch das Halten des ganzen Gesetzes wirst du gerechtfertigt. Und nur weil du ein Teil des Volkes Israel bist, dann wirst du gerettet. Christus brauchst du nicht. Das ist offensichtlich. Aber das lehrt niemand so in der Gemeinde, zumindest nicht so wie in den Gemeinden, in denen ich unterwegs sein darf oder von denen ich höre. Da wird der Christus hochgehalten. Es wird behauptet, dass der Glaube rettet. Aber, und das ist der Punkt, da zum Christus kommt noch etwas dazu. Beschneidung zum Beispiel, in dem Kontext von den Galatern. Warum, gucken wir uns an, und ich versuche euch damit hineinzunehmen, warum sie so darauf gepocht haben. Andere lehren das Halten vom Schabbat, und zwar am Samstag. Du kannst an Jesus Christus glauben, aber wenn du nicht am Sabbat den Gottesdienst feierst, wirst du verloren gehen. Lernen welche. Die anderen sagen Sabbat und Fußwaschung. Sonst wirst du, die anderen sagen Jesus Christus und Geistestaufe. Du kannst an Jesus glauben, und so, aber wenn du nicht die Geistestaufe empfangen hast, dann bist du kein vollwertiger Christ. Und die anderen lehren das und spielt keine Rolle. Die anderen lehren an Jesus Christus glauben. Aber wenn du ein Fernsehen zu Hause hast, dann bist du verloren. Die anderen, wenn du dich so anziehst, die anderen so, wenn du das isst, die anderen, wenn du das nicht isst, wie auch immer. Und alle sagen ja Jesus, aber jeder fügt in irgendeiner Weise etwas hinzu und sagt, nur auf dieser Grundlage kannst du gerettet werden. Ein anderer sagt, du, Jesus glauben ja, aber nur wenn wir eine richtige Haltung zum irdischen Volk Israel haben, nur dann werden wir gerettet. Ist wiederum genau das Gleiche. Und so fügt jeder auf irgendeine Weise ein Gesetz hinzu Und das muss ja vielleicht nicht mal sogar das mosaische Gesetz sein, aber ein Gesetz, die sagt, wenn ihr das nicht tut, es gibt Gemeinden, die sagen, solange ihr bei uns in der Gemeinde bleibt, bleibt ihr gerettet. Ihr könnt an Jesus glauben, aber nur in dieser Gemeinde kriegt ihr das Heil. Wechselt ihr die Gemeinde oder geht ihr woanders, dann geht ihr verloren. Versteht ihr, was ich meine? Die leugnen nicht den Glauben an Jesus, aber die binden den Christus an eine Voraussetzung. Die Rettung des Christus an eine Voraussetzung. Und die sagen, da wird Christus wirksam. So, und dieses, das ist dieses berühmte Jesus Plus. Spielt keine Rolle, aber von welchem Kontext? In dem Fall sind wir in dem judaistischen Kontext. Das heißt, hier wird eine Beschneidung gefordert. Und in dem Fall sagt Paulus, ihr könnt glauben, dass Jesus euer Retter ist. Das ist nicht die Frage. Aber wenn ihr euch beschneiden lässt, das heißt, ihr unter das Gesetz euch stellt, dann war es das mit Christus. Er sagt konsequenterweise, er wird euch nichts nützen, bringt nichts. In ähnlicher Weise hat Paulus das schon mal formuliert, wenn ihr euch erinnern könnt, wenn ihr mit mir ins zweite Kapitel geht, Galater Kapitel 2. Ich lese ab Vers 17 nochmal die Verse. Er hat das schon mal in dieser Weise formuliert, hier nochmal klar angewendet. Wenn aber auch wir selbst, ab Vers 17, Kapitel 2, ab Vers 17, wenn aber auch wir selbst, die wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, als Sünder befunden wurden, ist dann also Christus ein Diener der Sünde? Auf keinen Fall. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, das ist es, ich baue es wieder auf, es wurde abgebrochen. Ich bin dem Gesetz gestorben, in Christus gestorben, aber jetzt richte ich es wieder auf und sage, aber so müssen wir es halt halten. Das ist wieder aufrichten, wieder aufbaue. Dann sagt er, was passiert dann? Dann, wenn ich das, wieder, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter hin. Denn ich bin durchs Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt und nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Was ich aber jetzt im Fleisch lebe, lebe ich im Glauben, und zwar im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Ich mache die Gnade Gottes nicht ungültig. Denn wenn Gerechtigkeit durchs Gesetz kommt, dann ist Christus umsonst gestorben. Das ist genau das Gleiche, sagt Paulus jetzt hier, nochmal viel klarer, viel schärfer. Aber das heißt, in dem Moment, wo ich in Christus, auf meine Hoffnung auf Christus setze, sagt, so haben wir unsere Hoffnung auf ihn gesetzt. Und dann aber das, was Christus für uns vollbracht hat, nämlich die Befreiung von der Sünde und Befreiung dadurch vom Gesetz. Und sagt, wenn ich das aber wieder aufrichte und das Gesetz wieder der Maßstab für mich ist zur Sünde oder nicht, dann übrigens bin ich sofort wieder der Übertreter und dann bin ich sofort unter den Verfluchten. Und dann sagt er, und jetzt ist wichtig, und das ist so, so wichtig, die Gnade ist nicht die, dass die wir erleben nicht die Gnade für das Brechen des Gesetzes. Das ist das nicht. Ich wurde begnadigt, das heißt, wenn ich das Gesetz versuche zu halten, es ich nicht schaffe und es breche, dann ist ja Gnade da. Dafür ist die Gnade nicht da. So, die Gnade hat uns befreit von der Herrschaft des Gesetzes. Ein für alle Mal. Wir sind da nicht mehr drunter. Wenn ich aber sage wieder, ich muss aber das Gesetz halten, dann sagt die Schrift, mache ich die Gnade Gottes ungültig. Versteht ihr? Die Gnade ist nicht da, damit ich die Übertretung des Gesetzes immer vergeben bekomme. Die Gnade das Gesetz macht die Gnade ungültig. Das ist, was die Schrift sagt. Das heißt, all die Argumente oder die Lehre, dass wir das Gesetz weiterhalten, aber die Gnade, wir werden halt nicht dadurch gerechtfertigt oder gerichtet, weil die Gnade ist ja da. Funktioniert nicht, denn in dem Moment, wo du dich wieder unter das Gesetz stellst, gibt es keine Gnade. Du denkst, ich sehe Gnade da, ich versuche das Gesetz zu halten, falle, aber ich sehe Gnade da. Aber weißt du was, die bringt dir nichts. Das ist das Erschreckende. Sie denken, sie haben eine Vergebung, aber sie haben sie nicht. Sie sind überzeugt, sie sind gerechtfertigt, sind sie aber nicht. Denn das Gesetz macht in ihrem Fall die Gnade ungültig. Die können nicht auf die Gnade hoffen. Denn entweder hoffst du auf die Gnade oder du hoffst aufs Gesetz. Beides gibt's nicht. Und das ist etwas, was Leute nicht verstehen. Und sie denken immer wieder, die können diese Dinge vermischen. Aber was ist so entgegengesetzt? Öl und Wasser oder so, gell? Nur als Beispiel. Das verbindet sich nicht so richtig. Diese Dinge passen nicht. Es gibt, bestimmt seid ihr da Experten, was man nicht vermischen kann. Diese Dinge sind nicht vermischbar. Die wirken Plus und Minus entgegengesetzt. Es sind keine zwei gleiche Gesetzwirkungen. Das eine bewirkt das andere bewirkt das. Und das ist so entscheidend, so wichtig. Und von daher, man macht, wenn man das Gesetz wieder aufrichtet, in welcher Form auch immer, man kann sogar sagen, ja, nicht alles, aber nur ein paar. Ja, wir werden gleich lesen, aber wenn nur ein paar, selbst wenn nur eins, dann bitte komplett. Du kannst nicht etwas rauspicken. Das funktioniert nicht. Also, es macht die Gnade ungültig. So funktioniert es nicht. Und sogar dann ist Christus umsonst gestorben. Das heißt, es wird für dich keine Vergebung geben. Für dich ist es umsonst. Gibt es etwas Tragisches als das? Versteht ihr, was ich meine? Mit was für einem... Es ist so ernst. Aber nicht, weil die falschen Lehrer, die wissen, ich bin mir sicher, in dem Geist des Antichristen, durch Dämonen gelehrt, sie sind in diese Welt ausgesandt, um genau diese falschen Lehren zu bringen. Und sie tun das. Sie sind zwar von ihnen überzeugt, aber sie sind von den Lehren überzeugt. Hier sind welche, die sind naiv. Sie hören, na ja, das sind doch unser Pastor, das ist unser Lehrer, das ist der XY, das ist der Doktor, Professor irgendwas und der kennt sich ja aus, der kann ja noch die Sprachen, das kenne ich ja gar nicht. Wenn er das sagt, so ist es. Und der war ja sogar mehrmals in Jerusalem und Israel. Ja, wunderbar, Qualifikation. So, und die Folgen. Und die Galater waren so. Die waren nicht dort, aber sie kamen von da. Und sie haben all diese Argumente gebracht. Wer Jesus ist, woher er kommt. Er war ein Jude, sie sind Jude. Sie kommen sogar wahrscheinlich aus Jerusalem. Und nicht wenige haben wahrscheinlich sogar die Autorität des Jakobus für sich in Anspruch genommen. Keine Ahnung, wie sie es geschafft haben, aber sie kamen und haben sich in dieser Weise präsentiert und die Leute glaubten das, obwohl sie die Wahrheit gehört haben und jetzt kommen sie ins Straucheln. Und darum sagt Paulus, steht fest, lasst euch nicht verwirren, lasst euch nicht wegbringen, lasst euch nichts auflegen, kein Joch auflegen. Gehen wir zum fünften Kapitel wieder zurück. Also er sagt, ich bezeuge euch, dass Christus euch nichts nützen wird. Es gibt eine Begebenheit in den Evangelien, Matthäus, Markus, findet ihr das, Markus Kapitel 8, soweit ich mich erinnere. Das ist diese Begebenheit von dem sogenannten reichen Jüngling. Auch wenn er nicht so wirklich jung war, so wie wir uns das vorstellen. Aber ein sehr angesehener Mann, der im Gesetz unterwiesen, aufgewachsen ist, sehr wahrscheinlich ein Lehrer in der Synagoge war und auch sehr wohlhabend war. Und er kommt zu Jesus. Ich muss das nicht mal aufschlagen, weil ihr mit Sicherheit das alle gut kennt, oder? Er kommt zu Jesus und sagt, guter Meister, guter Lehrer, was soll ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Könnt ihr euch erinnern, gell? So, das ist, er kommt wohin? Zu Jesus. Ist das die richtige Adresse gewesen? Also jetzt können wir sagen, jetzt war's, ist doch gut, oder? Er ist bei Jesus. Er kam nicht irgendwo hin. Er kam da nicht irgendwo zu irgendwelchen anderen Göttern und Religionen oder auch nicht zu einem Rabbiner. Oder er ging zu Jesus. Also, das war's doch. Er kommt zu Jesus und sagt, was soll ich tun? Und Jesus packt ihn genau da, in seinem Verständnis. Er sagt, was fragst du mich? Was sagst du, dass ich gut bin? Weißt du, wer ich bin? So, was fragst du mich, was ich tun soll? Du weißt es doch, du weißt es doch, was man tun soll, oder? Ja, was soll man tun? Wie kriegt man ein ewiges Leben? Also, halte doch das Gesetz. Ja, Jesus hat mein Leben lang gemacht. Und jetzt meinen ganz viele, dass Jesus sagt, aha, eins hast du nicht gemacht. Du hast den Armen nicht gegeben, weil du hast Geld. Du hast nicht genug gegeben, nicht gespendet. Als ob Jesus behauptet, dass man durch das Geld und das Opfern man sich das Reich Gottes erkaufen kann. Aber wisst ihr, wie viele das glauben und so lehren? Eins hat ihm gefehlt. Er hing so arg an seinem Geld. Ich verstehe, warum viele das so lehren. Und die Gemeinden, die würden reicher werden. Wenn ich diese Predigt immer so halten würde, ihr würdet ärmer werden, das Konto wird voller werden. So, das ist nicht die Art. Darum geht es Jesus nicht. Er sagt, was muss ich tun? Er beruft sich aufs Gesetz. Jesus sagt, du brauchst mich. Aber wie kann man erkennen, dass man Jesus braucht? Das Gesetz ist ein Zuchtmeister auf Christus hin. Also gebraucht Jesus das Gesetz als das, was es ist, als Zuchtmeister und sagt, du denkst, du hast alles gehalten. Ich weiß von mindestens von einem Punkt, das du nicht getan hast. Und zwar deine Nächsten geliebt wie dich selbst. Das ist ein Teil vom königlichen Gesetz. Und er dachte, er hat es getan. Und er sagt, wenn du den anderen so liebst wie dich selbst, dann gib ihm doch alles, was du hast. Das ist ja das. Ich liebe mich und den anderen wie mich, also gönne ich ihm genau das Gleiche. Mach das doch. Statt zu sagen, Jesus, das kann man doch nicht. Das haben dann Jünger gesagt. Ja, wer kann dann? Und dann sagt Jesus, bei den Menschen ist es unmöglich. Bei Gott sind aber die Dinge möglich, alle Dinge möglich. Das ist der Punkt. Er hat sich aufs Gesetz gestützt. Jesus gebraucht das Gesetz gesetzmäßig, überführt ihn von seiner Sündhaftigkeit und sagt, du bist nicht, was du bist. Du baust aufs Gesetz. Das Gesetz soll dich überführen. Du bist weder überführt, noch bist immer unter dem Gesetz. Also, wisst ihr, was passiert? Er geht traurig weg. Jesus hat ihm nichts genützt. Das ist traurig. Tatsächlich ist es traurig. Du bist bei Jesus. Du kommst zu ihm. Du bittest ihn, Jesus, wie kriege ich ewiges Leben? Und du kannst traurig davon weggehen. Warum? Weil du immer noch in diesem Gedankengebäude gefangen bist. Nämlich, was muss ich tun? Wie viele leben in diesen Gedanken und sind traurig bis depressiv, weil sie immer noch auf irgendeine Weise immer zu gehören bekommen, ihr müsst trotzdem noch etwas tun, das reicht nicht. Es ist immer noch nicht genug. Ja, aber ich habe doch von Kind auf, kein Wunder wird man müde und traurig. Ich habe mich bemüht und ich krieg's nicht hin. Ich hänge zu sehr an diesen Dingen. Ja, genau, wir hängen zu sehr an diesem Leben, wir hängen zu sehr an unserem Geld, wir hängen zu sehr an unseren Familien, Häusern, was auch immer. Ja, genau. Darum ist ja auch Christus für uns gestorben. Wir hängen unser Herz an ihn und nicht an unser Bemühen, uns von diesen Dingen alle zu entsagen und bis zum Lebensende in Armut zu leben und keine Abhängigkeit mehr zu schaffen. Das kriegen wir doch nicht hin. Eine Woche ja, halbes Jahr vielleicht, nach einem Jahr kommt Ernüchterung und wieder ein neuer Start. Jesus nützt diesem jungen Mann nichts. Das ist erschreckend. Wir wissen nicht, was dann passiert ist, aber das ist nicht der Punkt. Das ist auch nicht die Lehre der Schrift. Wenn wir wissen sollten, ob dieser junge Mann wirklich auch später zum Glauben kam, dann hätte es uns die Schrift auch gegeben. Ob er kam oder nicht, das ist für uns nicht entscheidend. Für uns ist die Lektion entscheidend. Es gibt Momente, da nützt Jesus einem nichts. Auch wenn man zu ihm kommt, sogar sein Vertrauen auf ihn setzt. Wenn man nicht einsieht, dass man durchs Gesetz nicht gerechtfertigt werden kann. Dass man nicht beides haben kann, das Gesetz und Jesus. Du kannst nicht beides haben. Es geht nicht. Die Ernsthaftigkeit der Aussage in Galater 5 ist wirklich, wenn du dich beschneiden lässt, ich erkläre euch warum, dann nützt Jesus dir nichts. Dann nützt er dir nichts. Das heißt, dann hast du keine Rechtfertigung, dann hast du keine Heiligung und dann hast du auch keine Verherrlichung. So, dann ist all das, was wir in Jesus Christus haben, nämlich rechtfertigt, geheiligt und verherrlicht, Römer 8, dann ist das alles nicht da. Obwohl du sagst, aber Jesus, hier, Kreuz und Bekenntnis. Wenn du selbst noch meinst, zu deiner Rechtfertigung etwas beizutragen, wenn du meinst, zu deiner Heiligung etwas beizutragen und deine Verherrlichung beizutragen, dann nützt Jesus dir nichts. So, sobald du denkst, du musst noch etwas dazu beitragen, dann brauchst du Jesus nicht mehr. Du kannst nicht sagen, ja, 80% Jesus und 20% ich. Jesus wird dir nichts nützen. Entweder völlig alles in ihm oder gar nichts. Entweder oder, das ist die ganze Lektion. Das ist wirklich die ganze Lektion dieses Briefes, entweder oder. Da gibt es keine Graustufen, da gibt es keine Vermischung. Entweder oder, entweder oder. So, wenn ich jetzt den Galaterbrief zusammen auf den Punkt bringen müsste, so knapp wie möglich, dann würde ich sagen, entweder oder. Entweder Christus oder das Gesetz. Das war's. Und das ist, was Paulus sagt. Entscheide dich. Entscheide dich für eins. Entscheide dich fürs Gesetz, war's das mit Christus. Kannst du ihn nicht haben. Entscheide dich fürs Christus, kannst du das Gesetz nicht haben. Du kannst nicht beides haben. Das geht nicht. Und deswegen versteht ihr, wenn ich das so sage und wir nicht die Vorarbeit geleistet hätten jetzt knapp 2 Jahren, wir auch nicht vor uns noch diesen wichtigen Abschnitt uns lernen, was das Gesetz Christi bedeutet, dass wir nicht ohne Gesetz sind, nur sind wir unter einem anderen Gesetz. So, dann verstehe ich, dass die Leute sagen, wie kannst du das sagen? Aber ich verstehe auch, warum Paulus an dieser Stelle nochmal sagt, siehe ich, Paulus, ich sage euch. Weil er sagt, Jesus wird dir nichts nützen. Er sagt nicht, du glaubst ja nicht an Jesus. Das ist nicht das. Das sagt nicht, nein, Jesus brauchen wir nicht oder nein. Sie leugnen nicht offensichtlich Christus. Nein. Sie sagen auch nicht, er ist nicht wichtig. Auch nicht. Ist auch da. Keiner sagt, ihr braucht Christus nicht, sagt auch keiner. Auch sagen sie nicht, Christus ist einer von vielen. Das ist auch nicht mal das. Sie sagen nur Christus und das Gesetz. Das ist. Wann nützt Christus nichts? Ich habe dieses nützt nichts. Gibt's mehr? Ich bin ein bisschen diesem Wort nachgegangen, weil ich dachte, was bedeutet nützt nichts? Wenn ich das so sage, versteht ihr es schon, oder? Es nützt nichts. Du kannst machen, was du willst. Es kommt dabei nichts rum. Es gibt mehrere Stellen, wo Jesus sagt zum Beispiel, was bringt es, wenn du diese ganze Welt gewinnst, aber die Seele und das ewige Leben verlierst? Es nützt dir nichts. Wenn du dieses Leben gewinnst, nützt dir nichts. Fürs ewige Leben kein Nutzen. Das ist, da taucht der gleiche Begriff auf. Oder Paulus sagt in diesem berühmten Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, was bringt es, wenn ich alles spende und mache und so, aber die Liebe nicht habe, dann nützt es nichts. Hat keinen Nutzen. Du kannst machen, tun und auf. Wenn diese Liebe Gottes in dir nicht ist und du sie nicht hast, für die Katz. Das ist vielleicht, würde man heute sagen, bringt gar nichts. Du kannst dich aufreiben, wie viel du willst. Kein Nutzen. Es gibt eine Stelle, und die bitte ich euch aufzuschlagen, Hebräerbrief, das ist eine sehr interessante Stelle, Hebräerbrief 13, am Ende dieses, auch ebenfalls, wenn ich herrlich im Brief sage, dann wisst ihr, jeder Brief ist herrlich, auf seine Art und Weise leuchten sie alle wunderbar vom Evangelium. Hebräer 13, am Ende schreibt er Folgendes. Ich lese ab Vers 7. Gedenkt eurer Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben. Schaut den Ausgang ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Ich habe vor kurzem erzählt, warum ich in meinem Büro nur Tote, schlecht, komisch gesagt, also die beim Herrn sind schon, die Bilder hängen habe, weil ich, das ist für mich diese Stelle, schaut den Ausgang an. Ja? Ich habe den Ausgang gesehen, sie sind beim Herrn geblieben. Und darum ahme ich ihnen nach. Nicht Personenkultwillens, sondern um des Ausgangswillens. Das ist für mich so, das sind meine Wolken, Zeugen, meine Vorbilder. Und dann schreibt er in Vers 8, Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute und in Ewigkeit. Wie herrlich, gell? Er ändert sich nämlich nicht. Er ändert sich nicht. Er bleibt immer dasselbe. Er war, ist und der, der kommt, er ist immer dasselbe. Das heißt, auch da ändert sich übrigens an der Lehre nichts, an seiner Haltung nichts, an seinem Versprechen nichts, an die Verheißung. Sie verändern sich nicht, sie bleiben. Und jetzt schaut mal, was Vers 9 sagt. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige von fremden Lehren. Jesus Christus ist dasselbe. Darum geht's. Um ihn geht's. Er ändert sich nicht. Er ist bei uns nicht anders, wie er damals war und in anderen Gemeinden anders wie bei uns. Es ist immer derselbe Christus. Damit dasselbe Evangelium, damit derselbe Glaube. Es ändert sich nicht. Lasst euch nicht fortreißen. Und jetzt schaut mal. Lasst euch nicht fortreißen durch verschiedenartige von fremden Lehren, denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade gefestigt wird. Wie wird das Herz fest? Durch Gnade, nicht durch Werke. Durch Gnade wird das Herz fest. Und dann, nicht durch Speisen von denen, die keinen Nutzen hatten, die danach wandelnden. Von was redet er? Im Kontext des Hebräerbriefs, nicht zurückkehren zu Schatten und Bildern. Speise, Gebote, all diese Dinge, die haben keinen Nutzen. Du kannst dein Leben lang kein Schweinefleisch essen und was bringt's? Was bringt's? Für diese Welt vielleicht, für die Ewigkeit, kein Nutzen. Du kannst dich heute gesünder fühlen und stolz sein, dass du es geschafft hast, diszipliniert etwas zu essen oder nicht zu essen. Was nutzt es dir? Nichts. Für die Ewigkeit nichts. Darum geht's. Das hat keinen Ewigkeitscharakter, denn es ist alles von Gott. Übrigens auch ein Schwein ist von Gott geschaffen worden. Tatsächlich. Und es gibt ganz andere Dinge, die noch ekliger aussehen und ekligere Dinge essen, sind auch von Gott geschaffen worden. Und ich töte manche so in der Ecke meiner Kammer und auch von Gott geschaffen. Und es ist nicht alles sieht heilig aus. Das ist nicht der Punkt. Wir sollen uns nicht fortreißen von irgendwelchen Lehren, die uns irgendwas aufbinden und sagen, was wir tun, lassen, essen, nicht essen, halten, nicht halten, nein. Das gibt kein, das ist nicht etwas, unser Herz wird dadurch nicht fest, sondern die Gnade macht das Herz fest. Also predigen wir die Gnade, permanent und überall und aus jedem Teil der Schrift. Und dann kommt dieses eben, warum? Warum redet er von wir haben eine Zeuge von Vorbildern, schaut, was sie gelehrt haben. Schaut, was haben sie gelehrt? Jesus Christus ist derselbe, der Einzige. Schaut, lasst euch nicht verwirren durch irgendwelche, die irgendwas kommen und irgendwas lehren, was ihr zu tun habt, was ihr leisten müsst. Essen, trinken, machen, wie auch immer. Nein, haltet an der Gnade fest. Macht euer Herz da fest. Denn alles das hat keinen Nutzen. Das ist das Gleiche. Gleiche Formulierung, das gleiche Wort. Hat keinen Nutzen, bringt nichts. In dieser Weise sagt Paulus, ich sage euch, Christus wird euch nichts nützen. Christus wird euch da nichts bringen. Entweder oder. Was, wann, und das ist jetzt die Frage schlechthin, wann wird Christus uns nichts nützen? So, was sagt Paulus? Wann? Hier steht's. Siehe ich, Paulus, sage euch, dass Christus euch nichts nützen wird, wenn, und jetzt kommt die Bedingung, wenn ihr euch beschneiden lasst. Das ist es. So ernst. Warum darf man sich nicht beschneiden lassen? Es gibt ja verschiedene Gründe, warum man sich beschneiden lassen kann. Ist jeder, der sich hat beschneiden lassen und beschneiden lassen müssen, damit hat er verwirkt, hat er dann Christus verloren. Versteht ihr? Es gibt Leute, die wurden aus verschiedenen Gründen beschnitten. Manche medizinisch, manche wurden verschnitten. Wir kennen in der Schrift mehrere, wo Jesus genau darauf anspielt. Manche wurden kulturell abgeschnitten. Kennen wir den? Da kam einer, ein Eunuch aus Äthiopien und wollte Anteil haben am Volk. Er hatte so viel Geld, hat sich sogar eine Jesaja-Rolle leisten können. Die wenigsten in Jerusalem konnten sich das leisten. Das war mega, das war ein Millionär. Und der suchte diesen Gott. Und obwohl er so viel Geld hatte, obwohl er vom Rang so hoch war, obwohl er das Ansehen hatte, er hatte keinen Zugang zu diesem Gott. Weißt du warum? Weil er nicht beschnitten werden konnte. Ja, so. Und dann liest er das Evangelium und Jesaja und dann sagt er, ja, was hindert mich jetzt? Nichts, denn es geht nicht um diese Beschneidung. Sofort taufen. Sofort taufen lassen. Da ist Wasser. Was hindert mich? Nichts, wenn du glaubst, nichts. Rein mit dir. Ich glaube. Und das war's. Das ist ein wunderbare, das erfüllt, dass sich was in Jesaja erfüllt hat. Und ich werde sogar Eunuchen mich nahen lassen und sie werden wertvoller sein als andere und ich werde sie in meinen Tempel bringen und sie werden Steinsäulen sein und so weiter. Das hat er in diesem Jesaja-Buch hat er das gelesen übrigens, von sich selbst da. Wunderbar, wunderbar. Beschneidung. Warum ist Beschneidung aber hier so ein Hinderungsgrund? Also es geht nicht per se um irgendeine Beschneidung, Teil des Körpers, ja? Sondern es geht darum, warum man es tut, mit welcher Herzenshaltung, warum eine Beschneidung. Und wenn die Beschneidung die Voraussetzung ist, um das Heil zu empfangen, dann nützt das nichts. Also nicht nur die Beschneidung, Christus nützt dir nichts. Wenn du glaubst, also ja, ich glaube an Jesus Christus und das ist der Erlöser und so weiter, aber man hat gesagt, aber wenn ich mich nicht beschneiden lasse, dann habe ich nichts von diesem Christus. Dann ist, wenn du das tust, um so Christus zu bekommen, wird Christus dir nichts bringen. Du wirst ein sehr schmerzhaftes Opfer darbringen. Sehr schmerzhaft, ja. Vor allem dann, wenn du als Erwachsener das noch tust, dann hast du ja dein Leben lang als Erinnerung. Im besten Fall mit Narkose und so weiter. Heutzutage, früher nicht. Mit Wundbrand, manche sind, also nicht wenige sind gestorben übrigens. Nach 3 Tagen, also der 3. Tag ist das Schlimmste. Ihr kennt die Geschichte von dem Jakob und den Söhnen, als sie sich rächten für ihre Schwester. Dann gesagt, hey, beschneiden lassen, sonst könnt ihr nicht heiraten. Sie hatten einen Plan. Sie wussten, am 3. Tag wird das so schmerzhaft für sie sein, die können sich nicht wehren. Und am 3. Tag kamen sie und brachten alle um, weil sie voller, gerade im höchsten Schmerzpunkt waren. Ja. Jetzt steige ich schon ein. Nein, das ist... Ich nehme euch hinein, was noch kommt, weil wenn ich jetzt anfange, weil muss ich jetzt das Thema der Beschneidung mit euch anschauen. Das ist wichtig. Wichtig, dass wir verstehen, warum Beschneidung hier ein K.O.-Kriterium ist. Jetzt, so viel sage ich euch und dann machen wir in der nächsten Bibelstunde, nächsten Mittwoch, machen wir ja einen kleinen Exkurs. Ja, das heißt, wir müssen dieses Thema der Beschneidung auch innerhalb der Schrift uns anschauen. Wir werden nicht jede einzelne Bibelstelle, aber ich möchte mit euch ein paar Schneisen schlagen, ein paar wichtige, und ich sage, wenn ich die wichtigsten Bibelstellen anschaue, was sagt die Schrift über Beschneidung, wie lehrt es? Vom Alten bis ins Neue Testament gehe ich mit euch durch, beginnend bei Jesus, was er gesagt hat, und dann lernen wir von Apostel Paulus selbst, was die Bedeutung der Beschneidung ist und um welche Beschneidung es wirklich geht. Aber ich möchte jetzt damit... ich habe noch 5 Minuten, ich möchte euch da noch ein bisschen kurz hineinnehmen, warum hier das eine Rolle spielte. Warum die Beschneidung für Paulus hier ein K.O.-Kriterium war und für die Galater. Warum forderten die ausgerechnet Beschneidung? Das hat mit Folgendes zu tun. Die Strategie der falschen Lehrer, der judaistischen Lehrer, ist eine, nochmal, eine sehr gerissene und wir wissen, dass es listig ist. Das Zeugnis der Schrift, dass die falschen Lehrer, die sind sehr listig. Das heißt, es ist nicht offensichtlich. Sie leugnen nicht offensichtlich, sie verführen nicht offensichtlich. Es ist, das klingt vieles so richtig. Und dann sagen, ja stimmt, und hier, und das ist richtig, und das ist eine gute Stelle, und so. Das ist nicht das Problem, sondern was sie daraus machen und wie sie es dann anwenden, das ist das Gefährliche. Und das haben sie getan. Nochmal, sie kamen nicht und haben nicht gesagt, Jesus reicht euch nicht. Sie haben nicht gesagt, das Erlösungswerk ist nicht in Christus oder Jesus ist nicht der Sohn Gottes oder Jesus ist nicht für euch gestorben oder. Das haben sie nicht getan. Sie haben an diesem Punkt das Evangelium nicht angegriffen. Wo haben sie es und wie haben sie es listig gemacht? Und wahrscheinlich auch nichts Neues, trotzdem muss ich an diesem Punkt euch sagen. Sie haben gesagt, Jesus Christus wird euch nur für euch zur Erlösung sein, wenn ihr Juden werdet. Darum spielt das Thema der Beschneidung so eine wichtige Rolle im Galaterbrief. Die Argumentation ist die, Jesus war ein Jude, denn das Heil kommt aus den Juden. Kann man zitieren, gell? Steht in der Bibel. Jawohl, alles klar, denn das Heil kommt aus den Juden. Also, wenn du das Heil aus den Juden haben willst, dann musst du auch ein Jude werden. So, wie wird man ein Jude? Und du kannst nicht Jude werden, ohne dich beschneiden zu lassen. Es geht nicht. Solange du dich nicht beschneiden lässt, bist du ein Gottesfürchtiger. Es gab ganz viele Heiden, sie haben Gefallen gehabt am Judentum, aber sie wollten diesen Schritt nicht gehen. Aus welchen Gründen auch immer. Sie konnten es nicht und wollten es nicht und durften es nicht. Und sie haben es nicht getan. Und die Bibel nennt sie und die Schrift nennt sie Gottesfürchtige. Sie haben dann gespendet in die Synagoge, sie haben die Bibel gelesen, die Propheten und so gebetet. Kennt ihr einen mit Namen aus dem Neuen Testament, aus der Apostelgeschichte? Da gab es einen, zu dem ist Petrus hineingegangen. Cornelius. Er ist ein hoher Beamter, ein Gottesfürchtiger. Hat viel getan, viel sich investiert. Und Petrus dachte, er darf eigentlich da nicht zu ihm rein. Wisst ihr warum? Nicht, dass er nicht an Gott Abraham, Isaac und Jakobs geglaubt hat. Er hat gespendet und gemacht und Gutes getan, hat tolles Zeugnis gehabt. Er war nicht beschnitten. Und Petrus durfte eigentlich nach seinem Verständnis, nach dem Judentum, da nicht rein. Wisst ihr warum? Denn wer nicht beschnitten ist, ist was nicht. Nicht rein, er ist unrein. Wie kommt man dazu? Bis dahin, und das ist, was ich euch zeigen will, wie kommt man zur Überzeugung, dass, wenn man nicht beschnitten ist, man ist unrein? Wenn jemand unrein ist, ist er vor Gott unter dem Fluch gerichtet, nicht gerettet. B, mit dem darfst du auch keine Gemeinschaft haben, weil er unrein ist. Dann machst du dich ja selber unrein. Das ist das Verständnis. So wie man dazu kommt und wie, das zeige ich euch auf. Aber ich habe noch nicht gebetet, gell? Ich habe euch was mitgebracht. Ich möchte euch kurz was vorlesen, was das Verständnis. Hier steige ich ein, spätestens seit dem babylonischen Exil, was das jüdische Verständnis von Beschneidung ist. Die Beschneidung hat am Ende so einen hohen Stellenwert gehabt, dass das über alle Gesetze stand sogar. Ich lese euch ein, zwei Sachen vor. Da heißt das, groß ist, das sind Zitate aus rabbinischen Schriften, aus rabbinischer Literatur. Ich sage jetzt, brauche ich nicht sagen, wo alles überall, aber nur, dass ihr es hört. Groß ist die Beschneidung, denn sie ist wichtiger als das Sabbat und ist der Gesamtheit aller anderen Gebote gleichwertig. Das heißt, das Gebot, die Zusammenfassung ist nicht, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, den Nächsten wie dich selbst, sondern Beschneidung. Das ist die Gesamtheit und die Zusammenfassung aller Gebote ist Beschneidung. Und die ist sogar wichtiger als der Sabbat. Nicht schlecht, gell? Also da gibt es anscheinend auch eine Ordnung. Nicht unwichtig, warum? Das werde ich euch auch noch verlesen, wenn Jesus über das Gesetz sagt. Er sagt, ihr sagt mir, ich breche das Gesetz. Aber ihr macht es permanent. Wenn ihr ein Kind beschneiden lässt am achten Tag und dieser achte Tag fällt auf den Sabbat, was macht ihr? Ihr beschneidet trotzdem. Und das heißt, ihr brecht damit das Gesetz. Ihr sagt, ich bin ein Gesetzesbrecher, das macht ihr permanent. Und dann sagen sie, ja, aber die Beschneidung ist wichtiger als der Sabbat. So, das ist ihre Argumentation. Jetzt geht es aber noch weiter. Hört mal was. Sie ist wichtiger als der Sabbat und ist der Gesamtheit aller anderen Gebote gleichwertig. Sie macht den Menschen vollkommen. Also so wird man vollkommen. Nicht nur rein, sogar vollkommen. Und jetzt das Blut des Bundes in 2. Mose 24, 8 wurde auf das bei der Beschneidung fließende Blut bezogen. Das heißt, wenn jemand sich beschneiden lässt, dann ist dieses Blut, das ist das Blut des Bundes. Das heißt, damit schließt du einen Bund. Das heißt, das Blut, das da geopfert wurde unter dem Bund, wird mit deinem Blut gleichgesetzt. Es ist dein Blut, das dich heilig macht. Das heißt, das ist etwas, was du tust, du geben musst. Du musst dein Blut geben, und dann wirst du heilig. Schon interessant, gell? Nein, erschreckend. Wessen Blut ist es nicht? Das Blut Christi. Um seinetwillen habe Gott Israel aus Ägypten erlöst und werde es auch im letzten Gericht von der Verdammnis erlösen, um dieses Blutes willen. Also um deines Blutes, übrigens bei allen Frauen ein bisschen schwieriger, aber für alle Männer, die sich beschneiden, das ist dein Blut, das am Ende dich vom Gericht retten wird. Sieht Gott auf das Beschneidungsblut, so vergibt er alle Sünden. Ich könnte jetzt weiterlesen, Zitate aus den verschiedenen Rabbinern, verschiedenen Literatur, ihre Auslegungen, Jubiläumbuch und wie auch immer. Sie glauben sogar, dass wer also beschnitten ist, dann nicht in die Hölle kommt, das ist ja, dass sogar Engel beschnitten waren, also beschnittene Wesen sind. Sie glauben, dass Noah und seine Kinder schon beschnitten zur Welt kamen. So, was daraus gemacht wird, nur einen kleinen Eindruck, über was wir uns beschäftigen müssen, mit diesem Thema der Beschneidung. Das heißt, wenn hier die judaistischen Lehrer kommen und sagen, ihr müsst euch beschneiden lassen, dann sagen sie nicht, wir nehmen einen Punkt, das ist wichtig, der Rest ist nicht. Sie nehmen das, was für sie das Gesetz per se ist. Sie nehmen das, was für sie, das ist die Summe oder das ist mindestens gleich, das ist das Gesetz. Denn ohne dem hast du keinen Anteil an dem Volk. Keinen Anteil an dem Volk, keinen Anteil am Messias. Kein Anteil an Messias, keine Rettung. Und sie haben bestimmt nicht gesagt, das ist dein Blut, das dich rechtfertigt. Glaub mir nicht. Aber dahinter steckt eine ganze Theologie. Das haben sie nicht gesagt. Das verkaufen sie listig. Sie haben gesagt, ja, jetzt Blut Jesu. Aber dein Blut brauchst du auch noch. Versteht ihr? Jesus plus. Warum, wie kommen sie auf solche Ideen? Wie hat sich das entwickelt? Warum wurde die Beschneidung zu so einem großen Standpunkt? Wann kam sie zuerst? Wem hat sie Gott gegeben? Warum? Und warum ist sie im Gesetz? Und solche Dinge. Nächste Bibelstunde. Wenn es euch interessiert, wir gucken uns das an und werden hoffentlich auch einiges lernen, wiederum, wie man das Gesetz, die Schrift liest und wie man das wieder anwendet und mit diesem wirklich ernsten Thema beschäftigen, damit wir mündig sind, damit uns nicht so schnell jemand uns vom Blut Jesu abbringen lässt und irgendwas uns dazu fügt, was man noch tun muss, damit man gerettet wird. Es spielt keine Rolle, wie wir diese Dinge nennen, als ob wir noch etwas leisten könnten, vorbringen könnten. Nein, wir wehren uns. Wir kämpfen diesen Kampf, wir stehen für diese Wahrheit auf und werden mündig darin. Ich möchte beten. Und Jesus, dir einfach nur Danke sagen, dass dein Blut genügt. Dein Blut genügt. Das befreit mich von der Schuld, das befreit mich von der Hölle, das befreit mich und schenkt mir ewiges Leben. Das macht mich heilig, das macht mich rein. Allein dein Blut. Kein Werk von mir. So gut es auch aussehen mag, nichts genügt. So heilig es aussehen mag, nichts genügt. Jesus, du allein genügst. Du bist alles, die Fülle Gottes lebhaftig. Und in dir sind wir zur Fülle gebracht. Und wir lassen uns nicht davon abbringen. Durch keine Philosophie, durch keine Lehren der Menschen, durch keinen Betrug, wie listig auch er sein mag. Wir wollen an dir und an deinem Evangelium festhalten und wir kämpfen dafür. Du bist es wert. Bewahre uns durch deinen Geist in dieser Wahrheit und mach uns mündig, damit wir prüfen können, ob es das, was uns gesagt wird und gelehrt wird, ob das Christus gemäß ist. Ich befehle uns dir und deiner Gnade und deinem Wort und deinem Geist an, der uns vermag zu bewahren und uns ans Ende vollkommen darzustellen. Amen.